شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Der Tod ist ohne Zweifel eines der wichtigsten Stationen im Leben eines Menschen, nämlich die Endstation. Ähnlich wie wenn man jetzt beispielsweise in eine U-Bahn einsteigt, man sieht die Station, an die man vorbeifährt, so wie die meisten jetzt wahrscheinlich hier auch mit U-Bahn angekommen sind. Aber das, wofür man sich ja in Wirklichkeit interessiert, ist ja die Endstation, wo man letztendlich aussteigt, weil dort ist man ja am Ziel angekommen. Ja, die verschiedenen Stationen, die man durchläuft, die man durchfährt, die Station der Kindheit, die Station der Schule, die Station des Studiums, die Station der Arbeit, der Heirat, der Kinder, der Enkelkinder. Aber irgendwann, das, was uns wirklich interessiert, ist die Endstation, wo wir letztendlich aussteigen. Denn eine Sache ist gewiss, nichts ist am Leben so sicher wie der Tod. Der Tod gehört genauso zum Leben dazu wie alles andere und es ist eigentlich der einzige feste Bestandteil, über den es gar keine Zweifel gibt. Das heißt, man kann sich über so viele Sachen streiten, über so viele Dinge im Leben streiten, die gesamte Menschheit wird sich aber über den Tod einigen. Darüber gibt es keinerlei Zweifel. Und dennoch, so sicher und so fest wie eigentlich dieses Thema ist, ist es dennoch umso befremdlich darüber zu sprechen. Es ist kein gern gesehenes Thema. Das Thema ist etwas, was einem in einem Angst auslöst oder ein befremdliches Thema ist oder irgendwie ein Unwohlsein verursacht. Wenn wir bestimmte Leute haben, die überwiegend über den Tod sprechen, dann heißt es, was ist los mit dir? Wieso bist du nicht lebensfreudig? Bist du depressiv? Hast du irgendwelche Probleme? Warum redest du oder denkst über die ganze über den Tod nach? Wobei, wenn wir uns die Überlieferung anschauen, ist das Gedenken des Todes etwas, was sehr hervorgehoben bzw. gelobt wird. Deshalb, viele Menschen fürchten tatsächlich den Tod. Sie reden ungern darüber. Wenn das Thema fällt, versuchen sie, das Thema zu vermeiden. Wenn es in eine Diskussionsrunde fällt, versuchen sie, diese Runde zu verlassen, weil sie mit dem Thema gar nichts am liebsten zu tun haben wollen. Ja, vielleicht irgendwann passiert es, aber jetzt will ich gar nicht damit konfrontiert werden. Warum ist das so? Warum haben wir generell Angst vor dem Tod? Das ist ein allgemeines Prinzip, dass man Angst vor etwas hat, was man nicht kennt. Und natürlich, ich würde gar nicht jemanden tadeln, der jetzt kommen würde und sagen würde, ich habe Angst vor dem Tod. Ich könnte ihn gar nicht tadeln. Wieso? In einer bestimmten Art und Weise kann man diese Person verstehen. Und jeder von uns hat sicherlich eine bestimmte Art und Furcht vor dem Tod. Es ist nicht einfach, wenn man weiß, wir verlassen diese Welt, gehen in eine komplett unbekannte Welt. Wir verlassen alles, was wir kennen, unsere Familie, unsere Liebsten, unsere Umgebung. Alles, was wir kennen und lieben und schätzen, was uns Sicherheit gibt, verlassen wir. Und wir wissen nicht mal, wohin wir gehen. Wir wissen weder, wie es dort aussieht, noch was uns dort erwartet, noch wie es dort sein wird, noch wie ein Leben ohne Materie funktioniert. Alles, was wir hier kennen, können wir anfassen, können wir sehen, können wir spüren. Wie ist das dort, eine Welt, wo es gar keine Materie gibt? Wie wird das aussehen? Natürlich hat man Angst davor. Natürlich ist es etwas Befremdliches. Bestes Beispiel, wenn jemand irgendwo eingeladen ist, dann geht er ungern alleine hin. Wieso? Er kennt dort vielleicht niemanden. Ja, wenn ihr zum Beispiel auf eine Hochzeit eingeladen seid oder eine Feier oder wo auch immer. Man geht ungern alleine hin. Wieso? Ich kenne ja dort niemanden. Und teilweise sagt man sogar die Einladung ab, weil man sagt, ich kenne dort niemanden. Man geht ungern hin, weil es für einen fremd ist. Aber wenn jetzt ein bester Freund kommt, wer auch immer, dann geht man gerne hin, weil man niemanden bei sich hat. Ja, ein Beispiel, was jeder kennt, speziell die Schwestern, die gehen ungern alleine zur Toilette. Wie kann man dann erwarten, dass jemand alleine eine komplett neue Welt quasi betritt? Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise ist es schon normal, dass man so ein bisschen ein befremdliches Gefühl hat, wenn es um den Tod geht. Aber wenn wir genau wissen, was uns dort erwartet, wenn wir genau wissen, wohin wir gehen, was uns dort erwartet, was wir dort machen können, wie die Welt dort allgemein aussieht, dann wird es keinerlei Probleme geben. Genauso wie, wenn jemand in einer Ruine wohnt und man kommt zu ihm und sagt, morgen ziehst du in ein Schloss um, wird er sich freuen oder nicht? Er wird sich freuen. Er denkt sich, ich verlasse diese Ruine, diese Steine, diese Kälte. Ich habe hier kein Bett, keine Küche, kein gar nichts. Und ich gehe morgen in ein Schloss, wo ich mehrere Zimmer habe, wo ich eine Küche habe, wo ich ein Bad habe, wo ich ein weiches Bett habe. Natürlich freue ich mich darauf. Aber wenn jemandem gesagt wird, du wohnst jetzt in ein Schloss und morgen ziehst du in eine Ruine um, wird er dann hingehen wollen? Sicherlich nicht. Das heißt, es liegt in unserer Hand zu erkennen, was in dieser Welt, was das Jenseits, was das Schloss ist und was die Ruine ist. Viele leben in dieser Welt in einem Schloss und haben natürlich Angst, wenn man ihnen sagt, du wirst bald in eine Ruine gehen. Andere Leute leben hier bereits in einer Ruine und freuen sich, weil sie wissen, im Jenseits betreten sie das Schloss. Es liegt an uns, zu erkennen und zu schauen, was wir mit dem Jenseits machen. Weil das, was wir hier tun, das ist alles, was wir gerade sehen. Im Jenseits werden wir ernten. Das heißt, alle Taten, die wir jetzt machen, werden uns im Jenseits wieder begegnen. Und je nachdem, ob wir hier Gutes gemacht haben, haben wir unser Jenseits in ein Schloss verwandelt. Und wenn wir hier Schlechtes gemacht haben, haben wir unser Jenseits in eine Ruine gewandelt. Und dann stellt sich jeder die Frage, freue ich mich in ein Schloss zu gehen oder freue ich mich oder habe Angst davor, in eine Ruine zu ziehen. So kann man sich das vorstellen und diese Angst auch vielleicht ein bisschen nehmen, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es ist natürlich ein Thema, worüber man ungern spricht, aber es ist kein Thema, was jetzt wirklich extreme Horrorvorstellungen verursacht oder schlaflose Nächte und so weiter, wie manche sich das vielleicht vorstellen. Je mehr man über den Tod erfährt, über das Jenseits erfährt, über das Leben im Grab erfährt, umso mehr wird man ein sicheres Gefühl auch haben. Umso mehr wird man sich jetzt, ich sage jetzt vielleicht nur die Höchsten der Höchsten werden sich wirklich darauf freuen. Das ist die höchste Stufe, dass man sich wirklich darauf freut. Aber man wird zumindest keine Angst davor haben. Man wird sagen, okay, wenn es passiert, dann passiert es. Weil ich kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Ich gehe nicht zu irgendeinem Tyrannen oder zu irgendwem. Ich kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Also lasse ich es quasi ergehen. Deshalb haben wir diese Vortragsreihe gestartet über den Tod. Und bisher haben wir in 4 Teilen über die ersten Stationen des Todes gesprochen. Und heute ist die 5. Station inshallah dran. Das heißt, wir haben als allererstes über die Trunkenheit des Todes gesprochen. Das heißt, der allererste Zustand des Menschen, wenn er mit dem Tod konfrontiert wird. Wie die Überlieferungen sagen, mit einem Bein ist er noch im Diesseits, mit dem anderen Bein ist er schon im Jenseits. Und dort haben wir über einen wesentlichen Punkt und über eine Prüfung gesprochen, nämlich, dass Iblis, la'anahullah, zu diesem Zeitpunkt beim Menschen anwesend sein wird. Iblis, la'anahullah, der erste Augenblick, wo man mit dem Tod konfrontiert wird, wird alles geben, um den Glauben vom Menschen zu entziehen. Er wird ihm leere Versprechungen machen. Er wird ihm Sachen andrehen wollen, nur um dafür zu sorgen, dass dieser Verstorbene Gott leugnet und als Kafir, als Ungläubiger stirbt. Als Beispiel, derjenige hat Durst und ist gerade dabei zu sterben. Iblis erscheint ihm und sagt, ich habe hier Wasser. Ich gebe dir dieses Wasser, aber sag, es gibt keinen Gott. Sag, verleugne Gott und du kriegst dieses Wasser und dann geht es dir wieder gut. Du bist jetzt in einem Zustand, ich werde dich vor dem Tod retten, aber verleugne Gott, dann rette ich dich vor dem Tod. Das ist die größte Prüfung und man könnte sagen, diese Prüfung ist eine Art Zusammenfassung des gesamten Lebens. Dort wird sich entscheiden, wie du dein Leben verbracht hast. Wenn du dein Leben so verbracht hast, dass du zu jedem Augenblick Ja zu Iblis la'anullah gesagt hast, dann wirst du auch da Ja sagen. Dann wirst du da liegen, du wirst Probleme haben, du wirst durstig sein. Er kommt mit Wasser und sagt, hier, trink dieses Wasser, aber verleugne Gott vorher. Dann sagst du, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Prophet, was ist dieser Islam, gib mir nur dieses Wasser. Dann als Beispiel schüttet er es weg, dann stirbst du, aber als Nicht-Muslim und so weiter. Das heißt, die erste und wichtigste Prüfung, die Trunkenheit des Todes, der erste Augenblick, wo man mit dem Tod konfrontiert wird, wird Iblis la'anullah anwesend sein und versucht mit aller Kraft den Glaube vom Menschen zu entziehen. Aber wenn wir uns in diesem Leben bereits daran gewöhnt haben, immer Nein zu Iblis la'anullah zu sagen, dass egal wozu er uns führen will, wir Nein sagen, stopp, mach ich nicht, ich höre nicht auf dich, egal wie viele Versprechungen du mir machst, dann wird uns auch leicht fallen, in dieser Prüfung auch Nein zu sagen. Das ist die erste Station. Der Mensch liegt also beispielsweise da und die Seele wird schrittweise entnommen. Iblis la'anullah versucht alles Mögliche, um den Glauben vom Menschen zu entziehen. Im besten Fall schafft er es nicht und derjenige spricht die beiden Shahadatain, also Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam und im besten Fall natürlich Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Das heißt, er stirbt gemäß dem Islam, gemäß der beiden Bezeugungen. Der zweite Punkt, über den wir gesprochen haben, war die Anwesenheit der Ahlul Bayt alayhim salam zum Zeitpunkt des Todes. Wie wir gesagt haben, der Tod ist etwas, wo man Angst hat, etwas Befremdliches, man betritt eine neue Welt, die Seele wird plötzlich entnommen, man fühlt sich einsam. Und hier sagen die Überlieferungen, kommen die Ahlul Bayt, speziell Imam Amir al-Mu'minin alayhi salam, in seiner bekannten Überlieferung, Ya Hara Hamdan, man mata yarani, wer stirbt, der sieht mich. Dies wird ein Gefühl der Ruhe geben. Dies wird ein Gefühl der Sicherheit geben, wenn man plötzlich den Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa sallam vor sich sieht, wenn man den Fürsten der Gläubigen alaihi salam vor sich sieht, wenn man zu den Liebenden und Anhängern Imam al-Husseins alaihi salam zählt und er selber sagt es, er wird denjenigen beistehen, die ihn besucht haben. Das heißt, es wird Momente geben, wo der Mensch sich auch in Sicherheit fühlt, nicht komplett alleine ist, weil er jemanden hat, den er liebt, aus tiefstem Herzen liebt. Egal, ob die Mutter oder Vater oder Bruder oder wer auch immer da sein wird, das alles wird uns gar nicht mehr interessieren, wenn wir die Erscheinung von Imam Amir al-Mu'minin alayhi salam beispielsweise vor uns haben. Das heißt, wenn der Mensch zum Zeitpunkt des Todes, wenn die Seele entnommen wird und jede Seele wird auf eine andere Art und Weise entnommen und das liegt daran oder ist davon abhängig, wie sehr du an diese Welt hängst. Wenn du extrem stark an diese Welt hängst, dann wird der Todesengel viel Kraft aufwenden müssen, um deine Seele von dieser Welt zu ziehen. Als Beispiel, ihr kennt das sicherlich, wenn ein Kind, wenn man irgendwo an einem Spielplatz ist und das Kind will weiter an der Schaukel sein oder an der Rutsche, wir müssen jetzt nach Hause gehen, nein, ich will weiter schaukeln. Und dann klammert es sich an die Schaukel. Dann musst du das Kind ziehen, komm, wir müssen jetzt nach Hause. Wenn das Kind aber von vornherein sagt, okay, ich will jetzt nach Hause, ich bin müde, ich komme freiwillig mit, dann wirst du keinerlei Anstrengung haben. Der Sündige, derjenige, der sein Leben hier aufgebaut hat und nicht dort, der wird diese Welt nicht verlassen wollen. Der wird sich an diese Welt klammern wollen. Deswegen wird die Entnahme der Seele besonders schmerzhaft sein. Derjenige, der aber kommt und sagt, oh Todesengel, willkommen, ich habe auf dich gewartet. Hier, ich komme freiwillig, sag mir nur wohin, ich komme freiwillig mit. Der wird keine Probleme haben. Aber diese Person wird wissen, wohin er geht. Nämlich in ein Schloss, von der Ruine zum Schloss. Dann wird er sich freuen. Andersrum wiederum nicht. Deswegen gibt es beispielsweise Berichte, dass als eine Person im Sterben lag und die Menschen um ihn herum kamen und er Schmerzen hatte und beispielsweise offene Wunden und die Leute waren um ihn herum und haben geweint und er hatte Schmerzen, plötzlich kam eine Erscheinung zu ihm und hat seine Hand auf den Bauch gelegt, plötzlich waren alle Schmerzen weg. Und er sagte, komm mit mir mit. Und er sagte, er stand auf und ging mit. Und plötzlich hörte er hinter sich die ganzen Schreie und Weinen und so weiter. Er dreht sich um und sah plötzlich seinen Körper, wie er da liegt und verstorben ist und alle Verwandten angefangen haben zu weinen. So einfach kann es manchmal sein, dass man einfach aufsteht und einfach mitgeht, als wäre nie was passiert. Aber auf der anderen Seite gibt es Überlieferungen, die sagen, die Entnahme der Seele kann so schmerzhaft sein, wie wenn man jemanden lebendig häutet. Warum? Weil diese Seele an diese Welt klebt, weil sie für ihr Jenseits nichts vorbereitet hat. Das heißt, es liegt an uns, das vorzubereiten, damit wir haben es selber in der Hand, wie wir den Zustand des Todes für uns letztendlich gestalten. Danach haben wir über den Tod an sich gesprochen in unserem dritten Vortrag. Was ist überhaupt der Tod? Eine Brücke vom Diesseits zum Jenseits. Was hat es genau damit auf sich? Wie können wir unser Leben so gestalten, dass wir keine Angst vor dem Tod haben? Und im vierten Vortrag haben wir dann über die Verkörperung der Taten im Grab gesprochen, nämlich über ein wichtiges Prinzip, dass im Grab unsere Taten verkörpert werden. Und darüber haben wir in dem letzten Vortrag gesprochen gehabt. Bisher sieht es also so aus, dass wir zu dem Punkt gekommen sind, wo die Seele vom Körper gelöst wurde. Wir sind also noch relativ am Anfang. Genauso wie der Körper eine Reise hat, genauso wird auch die Seele eine Reise nach dem Tod haben. Und darüber wollen wir jetzt in den nächsten Wochen inshallah sprechen und schauen, was es da für Stationen inshallah gibt. Und speziell heute wollen wir über ein Thema sprechen, was viele vielleicht gar nicht kennen oder wovon viele noch gar nichts gehört haben. Nämlich, wie sieht überhaupt mein Leben nach dem Tod aus? Was bin ich dann? Bin ich dann eine Seele, die hin und her schwirrt? Hat eine Seele überhaupt eine Gestalt oder bekomme ich einen neuen Körper, ein neues Gefäß, worin ich lebe im Barzach? Ja, wie der Koran sagt, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Das heißt, nach dem Tod gibt es eine Zwischenwelt, diese Barzach-Welt, bis zu jenem Tage, an dem sie auferweckt werden. Wie wird unsere Gestalt im Tod sein? Wenn jemand von uns beispielsweise Familienangehörige hat, die verstorben sind, wie ergeht es Ihnen? Wie ist Ihr Zustand gerade? Was für einen Körper haben Sie? Was für ein Gefäß haben Sie? Wo sind Ihre Seelen? Was machen Ihre Seelen derzeit durch und so weiter? Der Körper hat eine Reise und die Seele hat eine Reise. Was die Reise des Körpers angeht, ist eigentlich einfach und klar. Dieser Körper, über den wir uns so lange und so viel kümmern, für den wir so viel Geld ausgeben, so viele Cremes, so viel Make-up, so viele Stunden im Sonnenstudio oder im Fitnessstudio und so weiter, so viel Zeit und Geld opfern für diesen Körper, sein Ende ist im Boden und wird von Würmern und Maden zerfressen. Das ist die Wahrheit. Wir brauchen uns nur die Wissenschaft anzuschauen, was sie sagt, wie der Körper zersetzt wird. Ja, in der Regel sagt man, es gibt 4 Stufen, was nach dem Tod beim Menschen eintritt, was den Körper angeht. Als allererstes, was passiert? Der Körper trocknet aus. Ein paar Stunden später, wenn der Mensch verstirbt, das Erste, was passiert ist, dass der Körper komplett austrocknet. Die Schweißdrüsen beispielsweise erzeugen keine Flüssigkeiten mehr. Das Wasser auf der Haut verdunstet. Haut und Schleimhäute und so weiter werden nicht mehr feucht gehalten. Und der Körper trocknet allgemein aus. Und das sind schon ein paar Stunden nach dem Tod. Das ist das allererste, was passiert. Danach tritt die sogenannte Autolyse ein. Das heißt, die Zellen werden nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das heißt, die Zellen lösen sich auf. Die inneren Organe verflüssigen sich. Das dauert so ein paar Tage. Danach beispielsweise die Fäulnis setzt ein. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das könnt ihr euch alle selber anschauen, was da passiert mit dem Körper. Es ist aber erschreckend. Erschreckend in dem Sinne, weil wir so viel Zeit und Geld und so weiter opfern für diesen Körper. Und das ist letztendlich das Ende von diesem Körper. Heißt nicht, dass man sich nicht drum kümmern soll, sich sauber halten soll und zum Fitness geht, um sich fit zu halten. Alles gut. Aber dass man die Prioritäten auch setzt. Man lebt nicht für diesen Körper. Dieser Körper ist nur eine Hülle. Das, was zählt, ist die Seele, die dahinter steckt. Die Seele, die diesen Körper letztendlich steuert. Das heißt, man hat danach die Fäulnis, Gasentwicklung, Gasbildung, dieser typische Leichengeruch setzt ein. Dann kommt die eigentliche Verwesung. Und dann kommen, wenn der Mensch begraben wird, bestattet wird, kommen die Würmer und Insekten und fressen diesen Menschen letztendlich auf. Und das Erste, womit sie anfangen, sind die Augen. Das ist das Ende dieses Körpers. Deshalb gibt es manche Gelehrte, die kommen und sagen, oder die Gründe dafür herausgesucht haben, wieso es überhaupt diese Fatiha beispielsweise gibt. Diese Fatiha nach 7 Tagen, nach 40 Tagen, nach einem Jahr. Womöglich haben sie Überlieferungen gefunden, womöglich war es Ijtihad, womöglich ist es eine eigene Meinung. Sie sagen, eines der Gründe könnte dafür bestehen, dass man diese Fatiha macht. Ihr kennt das, wenn jemand stirbt, macht man ja so eine Woche danach, am 7. Tag eine Fatiha. Man trifft sich in der Moschee, rezitiert gemeinsam Surat al-Fatiha und so weiter. Und eines der Gründe liegt womöglich darin, dass die Seele, wenn sie den Körper verlässt, nach 7 Tagen zum ersten Mal zum Körper zurückkehrt und sieht, was gerade mit ihm passiert ist. Und das wird die Seele extrem betrüben und verletzen und traurig machen. Und es wird ein schmerzhafter Anblick sein, weil diesen Körper, an den haben wir uns gewöhnt. Wir sehen ihn jeden Tag, wenn wir morgens in den Spiegel schauen. Wir haben uns so oft und so lange drum gekümmert. Und es ist schwierig, wenn wir plötzlich dastehen und diesen Körper sehen, wie plötzlich er fast komplett zersetzt ist. Dass die Augen nicht mehr da sind, dass beispielsweise der Körper aufgebläht ist, dass das verfault und verfärbt ist und so weiter. Das wird ein schwieriger Anblick für die Seele sein. Deshalb die Gläubigen versammeln sich, rezitieren Surat al-Fatiha, schenken diesen Lohn der Seele des Verstorbenen, um ihn diese Situation zu erleichtern, diesen Anblick zu erleichtern. Nach 40 Tagen kehrt die Seele ebenfalls zum Körper zurück und findet ihn noch schlimmer vor. Noch mehr zersetzt, noch mehr verfault, noch mehr Sachen, wo der Körper, wo er kaum noch zu erkennen ist. Und dieser Anblick wird noch schwieriger für die Seele sein. Deswegen trifft man sich nach 40 Tagen und rezitiert nochmal Surat al-Fatiha. Nach einem Jahr kehrt die Seele wieder zum Körper zurück und sieht, es gibt keine Hoffnung mehr. Es ist kaum irgendwas übrig geblieben. Und auch das wird für die Seele schwierig zu ertragen sein. Man wird womöglich nur noch Knochen sehen. Deshalb versammeln sich die Gläubigen, rezitieren Surat al-Fatiha, um der Seele diesen Anblick zu erleichtern. Und das kann man sich so vorstellen, wenn man beispielsweise in einem Haus wohnt oder eine Wohnung besitzt oder wo man beispielsweise an einem Ort oder eine Stadt 20 Jahre da war, 30 Jahre da war und plötzlich siehst du, wie dieses Haus, was du gebaut hast, mit deinen eigenen Händen womöglich, plötzlich siehst du, ein Feuer ist ausgebrochen, du stehst draußen und siehst, wie dieses Haus abbrennt. Es wird schmerzhaft für dich sein. Du hast so viele Erinnerungen mit dem Haus. Du hast so viele Erlebnisse in diesem Haus. Du hast so viel mit diesem Haus erlebt. Du bist darin aufgewachsen. Du hast deine Eltern da drin gesehen. Deine Geschwister, deine Kinder sind darin zur Welt gekommen. Es wird schwierig für dich sein, zu sehen, wie dein eigenes Haus abbrennt. Wie schwierig wird es sein für uns, wenn wir irgendwann sehen, dass dieser Körper komplett zerfällt? Deshalb ist das so eine Begründung dafür, wieso diese Fatihas abgehalten werden, um der Seele diesen Anblick letztendlich zu ersparen, beziehungsweise der Seele es zu erleichtern, inshallah. Und heute, wie wir gesagt haben, wollen wir in der Zeit, die wir haben, über den Körper bzw. über dieses neue Gefäß sprechen, was der Tote was der Verstorbene nach dem Tod hat. Dabei wollen wir uns in erster Linie anschauen, was ist dieser neue transparente Körper oder dieses Gefäß, was die Seele letztendlich beheimatet nach dem Tod. Welche Beweise gibt es, dass die Seele einen neuen Körper bewohnt und wie können wir uns dies vorstellen? Drittens wollen wir uns anschauen, diese Seele, die ein neues Gefäß bekommt, ist das dann quasi diese Theorie der Reinkarnation oder Manifestation oder was genau hat es damit auf sich? Viertens wollen wir dann schauen, weshalb verbindet sich überhaupt diese Seele mit einem neuen Gefäß, mit einem neuen Körper nach dem Tod und wie lange hält diese Verbindung letztendlich an? Und zu guter Letzt wollen wir schauen, ob es in dieser Welt praktische Beispiele gibt, wie wir uns das vorstellen können, dass die Seele einen neuen Körper bekommt und bestimmte Erlebnisse durchlebt, die wir in unserem materiellen Körper eventuell nicht durchleben können. Manche Überlieferungen machen uns deutlich, dass der Mensch, sobald er stirbt, sobald seine Seele von seinem materiellen Körper, von diesem Körper losgerissen wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Menschen einen neuen Körper bzw. ein neues Gefäß erschaffen hat. Das ähnlich wie diesen Körper ist, aber nicht materiell ist. Das heißt, immateriell ist, transparent ist. Ein neues Gefäß, was nicht materiell ist, was die Seele beheimatet. Weil wir haben auf der einen Seite das Materielle, alles, was wir sehen können. Wir haben auf der anderen Seite das Nicht-Materielle. Und das ist etwas, was dazwischen ist. Ein Körper, ein Gefäß, was diese Seele beheimatet, was so ähnlich wie dieser Körper ist, den wir jetzt aktuell haben, vom Aussehen her. Als Beispiel, es gibt Überlieferungen, damit wir das uns besser vorstellen können. Es gibt ja Überlieferungen, die besagen, dass der Gläubige beispielsweise seine Familie einmal in der Woche besuchen kommt, an einem Freitag oder mehrmals in der Woche. Je nachdem natürlich, was sein Vorzug ist, gibt es Überlieferungen, die ganz klar und deutlich sind, die sagen, der Gläubige Verstorbene bekommt die Möglichkeit, seine Familie zu besuchen. Wie besucht er sie? Habt ihr schon mal einen Verstorbenen gesehen, der euch zu Hause besucht? Sicherlich nicht. Als was kommt er? Als Seele? Nein, die Seele ist etwas, was nicht definiert ist, was keine äußere Gestalt hat. Das heißt, es muss einen Körper geben, es muss ein Gefäß geben, was diese Seele beheimatet, sodass der Verstorbene damit beispielsweise seine Eltern besuchen kann. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man das erklären kann. Ein anderes Beispiel, wenn die Toten sich selber treffen. Wenn jemand verstirbt und er beispielsweise in Wadi Salam dann die Seelen der anderen Gläubigen trifft, darüber reden wir inshallah noch, wo die Seelen der Gläubigen hinkommen, wo die Seelen der Nichtgläubigen hinkommen. Wenn er dort die anderen trifft, wie erkennen sie sich gegenseitig? Wie? Wenn ich jetzt beispielsweise sterben sollte und meinen Opa treffe, wie erkenne ich meinen Opa und wie erkennt mein Opa mich? Wenn nicht durch diesen neuen transparenten Körper, der genauso aussieht wie ich, er wird sagen, das ist doch mein Enkel, das ist doch mein Vater, das ist doch mein Bruder. Er sieht genauso aus wie in der Dunya. Aber ist es dieser materielle Körper? Nein. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erschafft für den Verstorbenen einen Körper, der genauso aussieht wie dieser Körper, der aber nicht materiell ist und den die Seele beheimatet. Das ist das neue Gefäß, was letztendlich diese Seelen beheimaten. Und dazu gibt es zahlreiche Überlieferungen, über die wir inshallah auch sprechen wollen. Nämlich Allama al-Majlisi, der Inhaber des Werkes Bihar al-Anwar, dort in Bihar al-Anwar, aber auch in Mir'at al-Uqul, sagt, die Berichte, die darüber sprechen, dass die Seele einen transparenten Körper bewohnt, sind zahlreich. Mustafira, zahlreich, vertrauenswürdig. Eine Überlieferung beispielsweise im Werk Bihar al-Anwar, Band 6, Seite 268. Und ihr wisst ja, Bihar al-Anwar, ohne jetzt großartig einzusteigen, ist ein Sammelwerk, das heißt Bihar al-Anwar, überliefert Hadithe und Überlieferung von Al-Kafi beispielsweise. Und diese Überlieferung, die in Bihar al-Anwar erwähnt wird, wurde übernommen von Al-Kafi, von Al-Sheikh Al-Kulayni, rahmatullahi ta'ala alayh. Und diese Überlieferung ist über Ali ibn Ibrahim Al-Qummi, eine bekannte Person, sage ich mal, der Inhaber von Tafsir Al-Qummi. Ali ibn Ibrahim Al-Qummi über seinen Vater Hisham oder über seinen Vater Ibrahim ibn Hashim. Über Hassan ibn Mahbub von Abi Wallad al-Hannat, der ebenfalls vertrauenswürdig ist und lobenswert. Und er, also Abu Wallah al-Hannat, fragte Imam As-Sadiq a.s. Er sagte zu ihm, möge ich dir geopfert werden. Es wird erzählt, dass die Seelen der Gläubigen in grünen Vögeln sind, die um den Thron Gottes fliegen. Das war damals so eine Theorie, die damals verbreitet war, dass die Seelen der Gläubigen, wenn sie sterben, in ein Gefäß kommen, das so aussieht wie ein Vogel, wie ein grüner Vogel. Und diese Vögel fliegen um den Thron Gottes umher. Und diese Theorie wurde damals verbreitet und er befragte Imam Sadr a.s. über diese Theorie, was es damit auf sich hat. Was passiert also mit den Seelen der Gläubigen? Und der Imam a.s. sagte, nein, der Gläubige ist bei Allah subhanahu wa ta'ala erhabener, als dass er seine Seele in einem Vogel einsperrt oder reinmacht. Allerdings haben sie Körper wie ihre eigenen ursprünglichen Körper. Das heißt, der Verstorbene bekommt einen Körper, der so aussieht, der so ähnlich ist wie sein eigentlicher Körper auf dieser Welt, nur dass er nicht materiell ist. Das heißt, die Seele wird sich, wenn sie diesen materiellen Körper verlässt, einen neuen Gefäß zuwenden, einen neuen Körper zuwenden und sich dort anhaften. Genau bei diesem Punkt setzen wir an. Was passiert, wenn die Seele den Körper verlässt? Da gibt es ja diverse Theorien. Eine Theorie beispielsweise, die Theorie der Reinkarnation. Kennt ihr sicherlich, speziell bei Philosophen aus Indien oder andere Kulturen, die sagen beispielsweise, die Seele ist etwas, was dauerhaft besteht. Die Seele ist etwas, was nur von einem Gefäß zum nächsten transportiert wird in dieser Welt. Das ist das, worauf wir aufpassen müssen. In dieser Welt kommt die Seele beispielsweise, wenn sie gelöst wird, beispielsweise in eine Nutfer, in einen Samen von einem Mann und dort wird die Frau schwanger und dann wird dieses Kind zur Welt gebracht. Und dieses Kind, was zur Welt kommt, ist eigentlich dieser Verstorbene, der jetzt zum Beispiel vor 10 Jahren verstorben ist. Er wurde also neu geboren, die Reinkarnation. Das sind Ansichten, die es heutzutage gibt, woran einige Menschen glauben. Oder aber beispielsweise, dass diese Seele, wenn sie den Körper verlässt, sich ein neues Gefäß sucht, beispielsweise als ein Tier reinkarniert wird, beziehungsweise in ein Tier wiedergeboren wird oder in eine Pflanze wiedergeboren wird oder in einen Gegenstand wiedergeboren wird. Diese Ansicht ist ganz klar eine Ansicht, die vom Islam zurückgewiesen wird, nämlich, dass sobald die Seele diesen Körper verlässt, diese Seele sich in einer anderen Welt befindet und diese Ordnung des Diesseits komplett verlässt. Das heißt, es wird komplett vom Diesseits getrennt. Es hat keine Interaktion mehr mit dem Diesseits. Es ist nicht möglich, dass beispielsweise die Seele, wenn sie den Körper verlässt, hier im Diesseits verbleibt und sich ein anderes Gefäß als Körper aussucht. Ja, und dafür gibt es verschiedene Begriffe, die dann dafür benutzt werden, wie zum Beispiel Nesch. Nesch sagt man, wenn eine Seele den Körper verlässt und sich einen neuen Körper als Gefäß sucht, hier auf dieser Welt und reinkarniert wird, neu geboren wird. Das sagt man Nesch. Mesch ist, wenn die Seele in ein Tier reinkommt. Fesch ist, wenn es in eine Pflanze reinkommt. Und Resch ist, wenn es in einen Gegenstand reinkommt. Das heißt, die arabische Sprache hat wirklich für jeden Zustand auch ein spezielles Wort, wo man sagen kann, Nesch ist bei Mensch, Mesch ist bei Tier, Fesch ist bei Pflanze und Resch ist bei Gegenstand. Einige Gelehrten, wie zum Beispiel Fakhr-Razi, einer der sunnitischen Gelehrten, sagt zum Beispiel, dass die Leute, die daran glauben, an die Reinkarnation glauben, deshalb als Ungläubige betitelt werden, weil sie weder daran glauben, dass es Hölle noch Paradies noch, noch sonst irgendwas gibt, dass die Seele hier in dieser Ordnung verbleibt und immer wieder neu geboren wird. Sei es jetzt als Bestrafung, wenn es als das und das geboren wird, oder als Belohnung, wenn es als dies und jenes geboren wird. Das ist aber in der islamischen Ansicht natürlich zu verwerfen und zurückzuweisen, weil das Hauptproblem besteht wirklich darin, dass die islamische Ansicht sagt, dass diese Seele, wenn sie den Körper verlässt, in eine neue Ordnung, eine neue Welt betritt und nicht mehr in dieser Welt verbleibt. Eine der wichtigen Fragen, die man sich auch in diesem Rahmen stellt, ist, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt diesen transparenten Körper erschaffen, wo sich die Seele letztendlich anhaftet? Aus welchem Grund? Wieso? Was ist die Notwendigkeit dafür? Wieso kann nicht einfach die Seele getrennt werden und die Seele bleibt so, wie es ist? Und wozu dieser Körper, den der Verstorbene letztendlich bekommt? Und wenn ich Körper sage, haben wir jetzt geklärt, kein materieller, sondern dieser transparente Körper, dieses transparente Gefäß, was die Seele letztendlich bewohnt. Eine hundertprozentige, klare, deutliche Antwort gibt es nicht oder ist womöglich schwer zu finden. Aber es gibt bestimmte Rückschlüsse, die darauf abzielen, dass man erkennen kann oder sagen kann, weshalb diese Seele einen neuen Körper bewohnt. Und zwar ist es so, wenn wir uns diese Welt hier anschauen, allgemein diese Welt hier anschauen, und die Verbindung des Körpers zur Seele, dann sehen wir, dass es sowohl seelische Genüsse gibt, als auch körperliche Genüsse. Als Beispiel, der Körper ist in erster Linie ein Mittel dafür da, damit die Seele bestimmte Genüsse wahrnehmen kann. Ein ganz einfaches Beispiel, Essen. Wir fangen erstmal unten an und steigern uns etwas. Essen ist wohl eines der niedrigsten Genüsse. Aber kennt ihr das beispielsweise im heiligen Monat Ramadan, wenn man am Fasten ist, wenn man Hunger hat und man riecht das Essen? Was für eine Freude existiert? Du hast noch nicht gegessen. Dein Körper hat noch nicht gegessen. Was ist das für eine Freude, die du gerade verspürst? Es ist eine Freude der Seele. Aber wie nimmst du diese Freude wahr, wenn nicht durch deinen Körper? Das heißt, der Körper ist ein Mittel, womit du Genüsse wahrnimmst, die für die Seele da sind. Bestimmte Genüsse sind für die Seele, einzig und allein für die Seele. Andere Genüsse sind für den Körper. Aber der Körper ist ein Mittel, womit wir die Genüsse der Seele in Empfang nehmen können. Das heißt, wir brauchen ein Mittel, damit diese Seele letztendlich einen Genuss erfahren kann. Als Beispiel der Heilige Koran. Der Heilige Koran macht solch ein schönes Gefühl in der Seele eines Menschen. Er bringt ihnen Sicherheit und Frieden und Zufriedenheit. Dieser Koran bringt den Menschen einfach komplett runter, wenn man den Koran hört. Es ist ein seelischer Genuss. Aber durch was hören wir den Koran? Durch unsere Ohren. Das heißt, wir haben ein Mittel, wodurch wir den Koran wahrnehmen. Das Wissen allgemein. Es gibt womöglich keinen Genuss, der für die Seele so schön ist wie Wissen oder Gottesdienst beispielsweise. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr in der Schule seid oder an der Uni und ein Problem habt, eine Aufgabe habt, an die ihr ein paar Tage sitzt und ihr kommt nicht weiter und irgendwann lernt und forscht und schaut nach und könnt diese Aufgabe lösen? Was für ein Gefühl bekommt man, wenn man dann rausgeht und dann diese Aufgabe gelöst hat? Es ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. Das ist ein seelischer Genuss. Die Seele genießt gerade dieses Wissen. Die Seele genießt diesen Gottesdienst. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ wie der Heilige Koran sagt. Und diejenigen, die gläubig sind, haben eine besondere Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Gebet, was man verrichtet. Nicht das Gebet, wo man denkt, was koche ich heute Abend und was ich muss schnell machen, bevor die Werbung vom Film zu Ende ist. Nicht dieses Gebet. Das Gebet, was wirklich Genuss ist. Das Gebet, worüber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sagte, als die Zeit eintraf, O Bilal, errette uns. O Bilal, erleichtere es uns. Das heißt, O Bilal, mach den Adhan, damit wir errettet werden. Errechna, damit wir ein Istiraha haben, Ruhe haben. Das ist das Gebet. Was für eine Süße, was für ein Genuss ist es. Aber auch das, es gibt Genüsse, die direkt die Seele betreffen. Es gibt Genüsse, die den Körper betreffen. Aber der Körper ist ein Mittel, um an diese Genüsse heranzukommen. Genauso sagen die Gelehrten, so wie wir hier in dieser Welt Wissen haben, Koran haben, Essen haben, Genüsse für die Seele haben, Genüsse für den Körper. Die Gnade Gottes sieht es vor, dass du auch nach dem Tod diese Genüsse spürst, auf eine viel intensivere Art und Weise. Aber auch dort brauchst du ein Mittel. Auch dort brauchst du ein Mittel, um an diese Genüsse heranzukommen. Als Beispiel, der Verstorbene, die Überlieferung, die uns sagen, der Verstorbene im Grab liegt, zu dem ein Tor zum Paradies geöffnet wird, der von Früchte essen kann und Getränke trinken kann. Wie isst er diese Früchte? Wie trinkt er diese Getränke? Nicht materiell. Das Materielle ist vorbei. Wir reden von der immateriellen Gegebenheit, von der immateriellen Welt, von der spirituellen Welt. Aber auch da wird dieser transparente Körper benötigt als Mittel, damit diese Seele diese Genüsse erzielen kann, damit sie diese Genüsse schmecken kann. Deshalb sagen die Gelehrten, und wie beispielsweise Gottesdienst oder andere Sachen, dass dieser transparente Körper notwendig ist, damit die Seele auch im Jenseits, damit die Seele auch wenn sie verstorben ist, an diese Genüsse herankommen kann, die Allah subhanahu wa ta'ala für einen vorgesehen hat. Und genauso auch bei Schmerzen. Also wir haben jetzt über Genüsse gesprochen, aber auch Schmerzen. Der größte Schmerz wird ein seelischer Schmerz sein für den Nichtgläubigen. Wieso? Das ist das, was mich so besonders immer ärgert, die anderen Salafisten oder Extremisten oder diejenigen, die den Islam auf eine oberflächliche Art und Weise betrachten. Sie reden immer von Feuer und Bestrafung und. Das ist gar nicht die größte und schlimmste Bestrafung. Die schlimmste Bestrafung für den Menschen, wenn er nicht gläubig ist und stirbt, das ist auch eine starke Form der Bestrafung, ohne Zweifel. Aber die schlimmste Form ist, dass er plötzlich die Wahrheit vor sich sieht und sieht, was ihm alles entgangen ist. Das ist die schlimmste Bestrafung. Er sieht Paradies, Gärten, er sieht seine Stufe, die Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich für ihn vorgesehen hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn erschaffen und ihm diese Stufe im Paradies eigentlich vorgeschrieben. Er hat sich aber runtergemacht. Er wird sehen, was ihm entgangen ist. Dieser Schmerz, dieser Hass, diese Hasra, wie man im Arabischen sagt, das ist eines der größten Schmerzen. Kann man vielleicht so vergleichen? Unsere Eltern, wir lieben inshallah alle unsere Eltern. Wann tut es am meisten weh, wenn die Eltern uns bestrafen? Wenn die mit einer Peitsche kommen und uns schlagen? Oder wenn die uns manchmal anschauen und sagen, du bist eine Enttäuschung. Was tut mehr weh? Was brennt im Herzen mehr? Er hat mich einmal geschlagen, okay, blauer Fleck, ist alles wieder cool. So nach dem Motto, okay, er hat mich jetzt geschlagen, alles gut. Aber was tut wirklich weh, wenn deine Mutter, die dich dein Leben lang erzogen hat, alles für dich getan hat, du sie liebst, du sie eigentlich stolz machen willst, du aber etwas getan hast und sie zu dir kommt und sagt, ich bin enttäuscht von dir, ich bin nicht glücklich über dich oder ich bin nicht zufrieden mit dir. Das ist das, was einen Menschen so wirklich innerlich zum Brennen bringt. Das ist das, was einen Nichtgläubigen am meisten verletzen wird. Er wird plötzlich sehen, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der ihn erschaffen hat, der ihn versorgt hat, der ihn aus diesen Situationen befreit hat, der ihm das und das gegeben hat. Und plötzlich wird er seine eigenen Taten sehen. Er hat ihn verleugnet, er hat nicht an ihn geglaubt, er hat sich über seine Gesetze lustig gemacht. Diese Situation, weil am Tage des Gerichts im Grab wird der Schleier entfernt und er wird alles genauso klar und deutlich sehen, wie wir hier die Sachen klar und deutlich sehen. Er wird sehen, Allah, nicht Allah subhanahu wa ta'ala als Wesen natürlich, er wird sehen, Allah ist der Schöpfer, die gesetzliche Ordnung, er wird sehen, die Taten, die er gemacht hat, alles wird klar vor ihm sein. Und dann wird er dieses Brennen im Herzen spüren. Hätte ich doch, hätte ich doch. Und wie oft redet der Koran davon und sagt, dass diejenigen sich wünschen, würde ich doch zurückkehren können, würde ich doch das, würdest du mich doch zurückschicken können, dann würde ich Gutes tun. Kalla, innaha kalimatun, nein, es ist ein Wort, das er spricht, wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, dann wird es zu spät sein. Deswegen sind wir hier, um das zu lernen, um das jetzt schon zu verstehen und quasi in uns einzutrichtern, damit wir genau wissen, was uns letztendlich erwartet und was diese Schmerzen sind. Ja, das ist dieser seelische Schmerz. Natürlich gibt es auch diesen körperlichen Schmerz, auch für den Verstorbenen. Der transparente Körper, die Angriffe durch die Skorpione beispielsweise oder durch die Schlangen, was die Überlieferungen uns zum Beispiel sagen, auch da gibt es diesen Schmerz. Das heißt, dieser transparente Körper für den Verstorbenen zum einen ist dafür da, dass die Seele an diese seelischen Genüsse herankommt, aber auch dafür da, dass die Seele dieses seelischen Schmerzen auch spüren kann. Bis wann hält diese Verbindung? Ohne Zweifel bis zum Tage der großen Wiederauferstehung. Das heißt, an jenem Tage, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Wiederauferstehung beschließt, bis dahin wird sich dieser transparente Körper, auch diesen transparenten Körper werden wir dann verlassen, die Seele wird von ihm entnommen und kehrt zu dem materiellen Körper zurück. An jenem Tage wird der Himmel regnen, dieser Regen wird die Bestandteile in der Erde wieder zusammenwürfeln und der Mensch wird genauso hervorkommen, wie er einst auf dieser Welt gelebt hat, materiell, dieser Körper, so wie wir ihn jetzt haben, so wie er zersetzt wird und zu Knochen und Staub wird, wird er von Allah subhanahu wa ta'ala wieder zurückgeformt. Und das ist das, was die Ungläubigen halt immer im Koran, die Ungläubigen immer wieder angezweifelt haben. Und dieser Körper, wenn er zu Staub zerfällt, soll er denn wieder zum Körper werden? Und dann kommt die Antwort, sag ihnen oder sprich zu ihnen oder erinnere sie, wie sie vorher nichts waren und wie sie zu diesem Körper gemacht haben. Ist es für Allah subhanahu wa ta'ala schwer, dass wenn der Körper zersetzt ist, dass er ihn wiederherstellt? Nein. Das heißt, am Tage der Auferstehung wird die Seele von diesem transparenten Gefäß wieder entnommen und in diesem materiellen Körper wieder zurückgeführt. Und das ist dann die große Wiederauferstehung, also Yawm al-Qiyamah, der Tag der großen Abrechnung, wo der Mensch mit seinem Körper wieder erscheint. Und das wird ein großes Thema, inshallah, im Rahmen unserer Vortragsreihe sein. Gibt es in dieser Welt, in der Dunya, ein Beispiel, wie wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, wie so ein transparenter Körper aussieht, wie beispielsweise diese Fortbewegung funktioniert? Die Gelehrten sagen, wie zum Beispiel Allama al-Majlisi sagt, ja, womöglich in dieser Welt kann man sich das vorstellen, nämlich im Schlaf, im Traum. Wenn wir schlafen und träumen, sind wir mal in Amerika oder im Irak oder machen Ziyare oder machen dies oder sind bei unseren Eltern. Mit welchem Körper sind wir dort? Mit diesem Körper? Sicherlich nicht. Dieser Körper liegt im Bett und schläft gemütlich. Wenn wir im Traum Verstorbene sehen, wie sehen wir sie und wie sehen sie uns? Wie erkennen sie uns? Woher wissen sie oder woher weiß der Verstorbene, dass er gerade mit uns spricht? Wenn wir im Traum irgendwo hingehen, wie erkennen wir die anderen Menschen dort oder wie erkennen die anderen Menschen uns? Hier sagt man, das ist so ein kleines Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, weil wenn der Mensch schläft, weicht ja seine Seele von seinem Körper. Die Seele ist nicht mehr im Körper. Es gibt einen engen Draht, ja, was diesen Körper lebendig hält, aber die Seele entweicht vom Körper. Die Seele ist nicht im Körper drin. ein kleiner Draht hält sie noch, hält eine gewisse Verbindung, weil sonst würde der Mensch sterben, aber die Seele ist dann nicht mehr da. Und dort kann es sein, dass die Seele beispielsweise solch einen transparenten Körper beheimatet und dort beispielsweise, dass Verstorbene besucht werden, dass man andere besucht, dass man bestimmte Sachen sieht, die im Traum dann auch wirklich sind. Ja, es ist ja nicht so, dass alles, was man im Traum sieht, absoluter Schwachsinn und Blödsinn ist. Vieles davon, ja, womöglich, aber einiges davon ist tatsächlich auch richtig. Wenn man speziell von Verstorbenen träumt, die ihm dann dies und jenes berichten, gibt es eine große Möglichkeit, dass dies auch tatsächlich so ist, dass der Verstorbene von seinem jetzigen Zustand tatsächlich berichtet und so weiter. In diesem Schlafzustand beheimatet also die Seele dieses transparente Gefäß, diesen transparenten Körper. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und wenn der Mensch verstirbt, bleibt er ewig in diesem Körper drin. Weil sobald der Mensch aufwacht, wird die Seele von diesem Körper natürlich wieder entnommen und in den Körper des Schlafenden gelegt, sodass er wieder aufwacht. So kann man sich das ungefähr vorstellen, damit wir ein besseres Verständnis und Bild davon haben, wie es den Verstorbenen eigentlich nach dieser Welt geht, dass auch sie einen Körper haben, ein Gefäß haben, was sie bewohnen, was aber nicht materiell ist, wodurch man sie erkennen kann, wodurch sie bestimmte Genüsse bekommen können oder auch bestimmte Strafen letztendlich bekommen können. Nächstes Mal sprechen wir inshallah über die neue Heimat des Menschen, nämlich das Grab und seine Zustände, was den Menschen dort erwartet und speziell über das Buch der Taten und wie dieses Buch der Taten eigentlich zustande kommt. Bekommen wir es einfach so oder müssen wir etwas dafür tun? Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin bil kalimati fa anaratil afa